Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Ja, willkommen bei Doppelspitze und heute haben wir einen prominenten Gast, nämlich Professor Joachim Beck, der Leiter der Hochschule für Verwaltung in Kehl.
Ja, Herr Bündowski, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Bin schon sehr gespannt auf die Fragen, die Sie mir stellen.
Ja, wir sind auch sehr gespannt. Wir haben nämlich hier, und das sehen Sie jetzt nicht, aber Sie können es sich ahnen, ein sehr, sehr dickes Werk von Joachim Beck. Das nennt sich Europäisches Verwaltungsmanagement. Das ist nicht gerade ein schlankes Werk. Das hat nämlich 1214 Seiten. Also das geht mal richtig in die Tiefe, Herr Beck. Weil jetzt nicht alle unsere Hörer wahrscheinlich sofort Zeit haben, die 1214 Seiten zu lesen. Sagen Sie uns mal mit ganz kurzen Sätzen, worum geht es denn hier im Buch?
Naja, also ich habe begonnen, das Buch zu schreiben, als ich auf die 60 zuging. Und im Leben fängt man da ja oft an, mal über grundsätzlichere Dinge nachzudenken. Und mir ist da ein bisschen in den Sinn gekommen, dass mir Verwaltung in meinem bisherigen Leben in ganz unterschiedlichen Formen begegnet ist.
Okay.
In Konstanz die politische Verwaltungswissenschaft, in Speyer die rechtlich orientierte Verwaltungswissenschaft. Dann war ich in Unternehmensberater, wirtschaftsorientierte Verwaltung. Dann war ich beim Euro-Institut, die europaorientierte Verwaltung. Dann war ich in der Hochschule Kehl als Professor, die Management-Sicht auf Verwaltung. Und da dachte ich mir, eigentlich müsste man mal nochmal grundlegend überlegen, wie das alles zusammenhängt und wie man das vielleicht in einen größeren Kontext einordnen kann, was wir an der Hochschule Kehl als Public Management lehren.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Okay, jetzt haben Sie ja unheimlich viele Länder auch in Europa verglichen. Sie haben verglichen, wie wird denn in Norwegen, in England oder in anderen Ländern, wie wird denn da verwaltet? Was war denn Ihre wichtigste Erkenntnis? Was hat Sie am meisten überrascht?
Am meisten hat mich überrascht, dass wir zwar sehr unterschiedliche Verwaltungsstrukturen und auch ganz unterschiedliche Verwaltungskulturen haben, dass aber die Ansätze aktuell der Verwaltungsmodernisierung sich recht ähnlich sind.
Okay.
Der Unterschied ist aber, wir hatten in den 80er und 90er Jahren mit dem New Public Management einen normativen Ansatz. Da ging es darum, dass Verwaltung wirtschaftlich sein sollte und Effizienz nach vorne ging. Und das sind heute andere Ansätze, die nach den Objektbereichen, wie ich es nenne, sich unterschiedlich darstellen. Also wenn wir Aufgabenpolitik der Verwaltung betrachten, sind das andere Ansätze, als es bei der Organisationspolitik sind. Bei den personalpolitischen Managementansätzen haben wir nochmal andere Strukturen, auch beim Finanzmanagement.
Jetzt gibt es ja vielleicht ein Vorurteil oder vielleicht sogar ein Urteil über unsere deutsche Verwaltung. Sind wir denn wirklich so weit hinten dran, was Digitalisierung angeht? Oder sind wir weiter, als wir denken? Ich frage mal ganz vorsichtig.
Ja, so schlecht sind wir nicht, aber wir sind auch nicht wirklich Spitzenreiter. Mhm, okay. Man muss ja einfach mal schauen. Die deutsche Verwaltung genießt weltweit noch immer einen sehr guten Ruf und es ist ja so, dass wir in Deutschland viele, viele Jahre sehr, sehr gut gefahren sind mit unserer Verwaltungskultur, unserer Verwaltungsstruktur. Wir haben föderalen Staatsaufbau, wir haben starke Kommunen. Wir denken, vieles ist sehr subsidiär. Jetzt immer dann, das kann man auch historisch zeigen, wenn es in der Wirtschaft nicht mehr so gut geht, kommt plötzlich die Verwaltung ins Spiel. Dann ist an vielen, vielen Punkten immer die böse Verwaltung oder wie wir heute eben immer hören, die Bürokratie an sich schuld. Jetzt sind alle Länder, die ich untersucht habe, natürlich nach dem Merkmal der Bürokratie organisiert. Denn Bürokratie ist etwas per se Gutes. Das ist nämlich eine Struktur. Das ist Verlässlichkeit. Das ist keine Beliebigkeit. Kleiner Ausflug übers Meer, wären wir in den USA und hätten dort keine Bürokratie. Ich glaube, dann wäre die politische Lage noch schwieriger. Also Verwaltung stabilisiert. Aber sie kommt immer dann unter Druck, wenn Rahmenbedingungen sich ändern. Und ich bin gerade dabei, einen kleinen Aufsatz zu schreiben, der wird nicht 1200 Seiten lang sein. Da will ich mal die Frage untersuchen, warum tun wir uns eigentlich in Deutschland so schwer mit Veränderung? Und da gehe ich mal etwas unters Wasser und guck mal unsere Verwaltungskultur an. Und sie fragt nach Digitalisierung. Da kann man wunderschöne Erkenntnisse finden, warum wir da nicht weitergekommen sind bislang. Es gibt dann vergleichende Verwaltungskulturforschung und Herr Hofstede zum Beispiel hat mal Länder verglichen und hat verschiedene Merkmale, 6 identifiziert. Und wenn wir das mal angucken, vielleicht haben wir die paar Minuten.
Aber die haben wir doch.
Dann ja. Können wir richtig mal in die Tiefe gehen und das ist sehr, sehr spannend. Also, der erste Indikator war die Machtdistanz. Also wie wichtig ist eigentlich Hierarchie in einer Gesellschaft? Und da sind wir mittelstark ausgeprägt, aber es ist doch bei uns ganz stark Formalisierung, Strukturierung, Linearität. Denken auch ganz stark.
Also oben sticht unten und sozusagen immer gucken, was
macht. Stärkere hierarchisch gemengte Länder wie Frankreich, bei Deutschland haben wir das noch. Interessant wird's, Deutschland ist im Vergleich zu anderen Kulturen, hat eine sehr starke, ausgeprägte Risikoaversion. Wir haben eine Tendenz kulturell zur rechtlichen Absicherung. Ja, die Deutschen sind überversichert. Ja, also wenn kein Land finden, wo so viele Rechtsschutzversicherungen sind. Ja,
täglich.
Und auch diese Haltung, keine Experimente. Wir haben in der Verwaltung, das ist das Ergebnis, dadurch eine Fehlervermeidungskultur. Wir wollen alles gerichtsfest machen.
Das heißt, wenn ich kurz einhaken darf, also der Sachbearbeiter hat größeres Interesse daran, wirklich sicher zu sein, gerichtsfest, dass er auch nicht wirklich noch irgendwie verklagt wird, als eine möglichst schnelle Lösung zu schaffen.
So ist es. Und das deutsche Verwaltungsrecht ist ein auf Schutz orientiert, auf Schutz ausgerichtetes Recht. Der Bürger soll vor der Verwaltung geschützt werden. Die Verwaltung, ein bisschen karikaturell ausgedrückt, soll aber auch vom Bürger geschützt werden.
Okay.
Und der Verwaltungsmitarbeiter soll auch sicher sein.
Und da gibt es Länder, die das ganz anders denken, oder?
Die das anders denken. Ich komme danach vielleicht noch
okay.
dazu. Ne? Aber gut, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also bei uns ist das ein ganz, ganz starkes Thema. Dann haben wir eine vergleichsweise starke Langfristorientierung. Also wir haben eine sehr langorientierte, statisch-lineare Planungskultur. Und damit tun wir uns natürlich schwer, auf Herausforderungen zu reagieren, die kurzfristig kommen. Unsere Planungsverfahren sind nicht sehr flexibel. Wir haben in der Literatur wunderbar agile Planungsmethoden. Aber wenn Sie sich angucken, wie manche Verwaltungen wirklich noch arbeiten, die arbeiten mit dem Gantt-Diagramm. Und das ist da, Gantt war ein Mitarbeiter von Herrn Taylor.
Ein Gantt-Diagramm?
Ein Gantt-Diagramm ist ein Planungsdiagramm, wo Sie verschiedene Projektmeilensteine in einem Projekt abbilden auf eine Zeitachse. Und das ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem Assistenten von Herrn Taylor.
Okay.
Warten, lernen wir übrigens heute auch noch in der Verwaltung.
Nochmal eine kurze Nachfrage dazu. Also, wir sind ganz toll. Ich glaube, das deutsche Wort Planfeststellungsverfahren, jetzt muss ich selber schon gucken, das gibt es in anderen Sprachen gar nicht. Ne? Also das zeigt auch, schon das Wort ist lang, das Verfahren ist lang.
So ist es.
Das zeigt so ein bisschen unsere Mentalität.
Genau. Dann vierter Indikator, die grundsätzliche Lebenshaltung in einem Land. Und die ist in Deutschland Pflichterfüllung, Ernsthaftigkeit, wenig Leichtigkeit, wenig Spontanität, Tendenz zum Perfektionismus und dann auch gepaart mit unserer bekannten German Angst. Ja, also, wenn Sie das jetzt auch nochmal nehmen, dann lassen wir uns nicht so gerne auf irgendwelche Experimente ein. Wir übernehmen auch nicht von anderen Ländern digitale Lösungen. Wir wollen das alles perfekt selbst machen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt und das ist hochinteressant. Das ist auch kulturell angelegt. Und dann der fünfte Faktor ist die Frage, wie stark ist eine individualistische oder eine kollektivistische Grundhaltung in einer Gesellschaft? Und die Deutschen gehören zu den Ländern, die extrem individualistisch sind.
Das bedeutet, das Individuum und die einzelnen Rechte sind wichtiger als die Gemeinschaft?
Zunächst, genau. Und das hat gesellschaftlich, und das hat viel mit Verwaltung zu tun, zwei Ausprägungen. Zum einen haben wir mündige Bürger. Das ist in der Demokratie etwas sehr, sehr Wertvolles und Wichtiges. Die Bürger denken mit. Auf der anderen Seite haben sie aber auch eine extrem hohe Erwartung an eine Einzelfallgerechtigkeit. Ja? So, und wenn Sie das jetzt noch prägen oder kombinieren mit dem zweiten Faktor der Risikoaversion und der hohen Regelungsorientierung, dann haben Sie da eine Erklärung. Ja, dass also jeder auch diese Einzelfallgerechtigkeit sofort thematisiert. Und schon mal, wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe. Und jetzt nehmen Sie das Thema Datenschutz. Die Datenschutzgrundverordnung gilt europaweit, aber ich kenne kein Land, wo sie offensichtlich so viele individuelle Probleme bereitet wie in Deutschland. Und die Verwaltung reagiert immer darauf.
Und wir nehmen es auch sehr genau mit dem Datenschutz. Ne? Wir meinen das wirklich so und setzen manchmal Stichwort Goldplating sogar noch ein paar Standards drauf über das, was Europa
verlangt. Genau. Gibt so eine Karikatur, ich sage immer, Sie müssen in Deutschland eigentlich gar kein Gesetz verabschieden, Sie müssen es nur ankündigen. Die Bürger ändern dann sofort ihr Verhalten. Konnten Sie damals schön studieren, als die Winterreifenpflicht eingeführt wurde. Sie wird im Frühjahr verkündet, im Sommer konnten Sie schon keine Winterreifen mehr kaufen. und sie trat aber erst zum Winter in Kraft. Und dann der letzte Indikator, hohe Maskulinität.
Das ist interessant.
Starkes Macht- und vor allen Dingen statusbezogene Durchsetzungsorientierung. Das haben wir nach der Wende mit dem Denkmodell Besser-Wessi nochmal selber in Deutschland erlebt. Aber im Vergleich haben wir schon so eine Tendenz, dass wir auch gerne erklären, wie es eigentlich richtig ist. Haben auch den Anspruch an uns, zu wissen, wie es richtig ist. Und das schließt wieder den Kreis, weil Sie fragten, warum sind wir mit der Digitalisierung jetzt nicht so weit vorangekommen? Aber auch generell, warum tun wir uns mit Veränderung und mit Verwandlungsmodernisierung so schwer?
Okay.
Weil wir natürlich das ganz tief in unserer DNA haben. Und Verwaltungskultur oder Staatskultur ist geronnene Geschichte. Der Verwaltungshistoriker Stefan Fisch aus Speyer hat es mal als geronnene Geschichte bezeichnet. Aha. Da steckt das Erfahrungswissen von langen Zeitzyklen drin. Hm.
Ja? Und nur haben wir das alles so, wenn ich mir diese 6 Punkte anschaue, natürlich haben das auch positive Aspekte, Sicherheit, Verlässlichkeit. Ne? Also man kann sich auf die deutsche Bürokratie auch verlassen. Man weiß, Entscheidungen werden rechtssicher getroffen, auch wenn ich investieren will. Das hat sicher auch einen positiven Aspekt. Aber vielleicht ist das Problem, wir haben uns jetzt auch in dieser Perfektion festgefahren. Ne? Das heißt, wir sind so perfekt und so gerecht und so einzelfallgenau, dass die Geschwindigkeit auf der Strecke bleibt.
Genau, und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich sage. Ich ärgere mich über diese vielen Bürokratiekritiken. Was wir kritisieren müssten, wäre der Bürokratismus.
Mhm.
Das ist dummerweise ein Merkmal von Bürokratie, dass sie sich selbst auch immer perfektioniert.
Ja, ja.
Das wissen wir. Das hat aber auch sehr viel, wie gesagt, mit diesen kulturellen Faktoren zu tun und mit der Art und Weise, wie Recht gesetzt wird. Mhm. Und wir sind ein Land, da dominiert ganz stark die sogenannte Konditionalprogrammierung. Also Gesetz, wird der Gesetzgeber versucht, mehr oder weniger, die zunehmende Komplexität dieser Welt in immer kompliziertere Rechtsnormen zu fassen, um sie zu irgendwie zu strukturieren.
Mhm. Und das im letzten Einzelfall noch zu erfassen.
Und im letzten Einzelfall, der letzte Fall, weil wir wissen ja, da würde ja sofort irgendjemand klagen, diese Einzelne. So. Und das kann natürlich nicht gut gehen. Heißt aber für Verwaltung, dass wir kaum ein Förderprogramm, kaum ein Recht, nichts haben, was eigentlich noch einfach und klar ist, sondern so viele Konditionalitäten zu beachten sind, dass die Verwaltung sagt, na gut, am besten ist es, ich bin nicht innovativ. Am besten, ich probiere nicht mal irgendwie eine flexible Lösung aus.
Naja, und der Beamte
ist ja schuld.
Und der Beamte ist ja gewohnt, es gibt für alles eine Rechtsverordnung, es gibt für jeden noch so absurden Einzelfall, ich muss gar nicht mehr darüber nachdenken, habe ich hier einen Ermessensspielraum oder kann eine Entscheidung treffen, sondern ich muss eben im Zweifel schnell nachlesen, wie was zu treffen ist.
Genau. Und das Gegenmodell ist die sogenannte Finalprogrammierung. Da gebe ich ein Ziel vor und vielleicht noch die Spielregeln. Und der Weg dahin kann von den Zielgruppen gewählt werden. Und jetzt stelle ich mir mal das Verhältnis Land-Kommunen vor. Da wäre es wunderbar. Ich habe also in meiner gesamten Praxis noch nie unverantwortlich handelnde Verwaltung auf kommunaler Ebene erlebt. Ich kenne nur hoch engagierte Gemeinderäte, tolle Leute, die sehr verantwortlich umgehen mit Ressourcen. Warum vertrauen wir nicht einfach mehr auf Selbstheilungskräfte der Kommunen? Nicht des Marktes vielleicht auch mal wieder. Aber einfach die kommunale Ebene ist für mich die Innovationsebene. Und ich meine, da könnte man das sehr einfach ausprobieren. Und der zweite Punkt, Staatsreform, Staatsmodernisierung. Wir müssen, meine ich, eine Föderalismusreform 3-mal in Angriff nehmen, die aber von unten nach oben beginnt. Die Kernfrage soll nicht sein, welche Kompetenzen soll der Bund auf das Land abgeben. Die Frage ist, was braucht die kommunale Ebene, um Bürgerinnen und Bürger ein wirklich flexibles und gutes Leistungsniveau in der Daseinsvorsorge bieten zu können. Und welche Beiträge haben dann die anderen Staatsebenen subsidiär? Das ist das, was mich ein bisschen in dem Sondierungspapier gestört hat. Da steht Staatsmodernisierung, aber ich habe nichts von kommunaler Ebene damit gehört.
Fangen wir nochmal mit dem ersten Punkt an, das finde ich sehr spannend. Sie sagen Finalprogrammierung, das heißt ja nichts anderes. Der Staat gibt nicht bis ins Detail vor, wie das Ziel zu erreichen ist, sondern nur, welches Ziel erreichbar ist. Können Sie das mal in einem konkreten Beispiel verdeutlichen?
Ja, Sie sagen, Sie wollen bestimmte Kilometer von Fahrradwegen, weil Sie die Fahrradmobilität voranbringen. Mhm. Da könnten Sie jetzt ein Gesetz machen und sagen, da ist jetzt ein bestimmter Fördertatbestand, x Millionen pro Kilometer können Sie haben. Und das war's. Und am Ende des Tages muss nachgewiesen werden, wie viele Kilometer Sie mit dem Geld geschaffen haben, wie Sie das jetzt machen, wie Sie das planerisch umsetzen. Das muss nicht alles im Detail festgelegt werden. Aber die Spielregeln sind natürlich, der Radweg muss sicher sein, ist ja klar. Ja, und es muss natürlich auch beim Ausschreibungsverfahren müssen die Regeln beachtet werden. Ja, oder der Klassiker ist zum Beispiel Luftqualität. Ja, Sie wollen ein bestimmtes Luftqualitätsniveau in der Innenstadt haben, aber wie Sie das hinkriegen, das bleibt Ihnen überlassen zu bewegen.
Also eigentlich kehren wir zurück zu dem ganz alten Wort des Subsidiaritätsprinzips. Ne? Also erstmal die Aufgabe vor Ort erledigen lassen, weil da am meisten Fach- und Ortskompetenz ist. Und erst wenn diese Aufgabe nicht mehr funktioniert, dann wird es die nächsthöhere Ebene sein.
Und dann geht es sogar noch weiter. Die Geschichte der Subsidiarität kommt ja aus der kirchlichen Soziallehre. Das heißt, der Staat und die öffentliche Verwaltung kommen erst dann, wenn Familie, Gesellschaft, Gemeinschaft, Wirtschaft Dinge nicht selber lösen können. Und das wäre auch nochmal, glaube ich, ein hochinteressanter Ansatz, hier in Netzwerken mal zu überlegen, wie wir vor Ort Subsidiarität auch neu ausgestalten können. Da muss nicht die Verwaltung immer alles selber machen. Das kennen wir. Also wenn wir tolle Gemeinderäte haben, jemand, der da Steuerberater ist, privat und Gemeinderat, der hat ja eine so Kompetenz, der kann ja da wunderbar auch für die öffentlichen Angelegenheiten seine Kompetenz einbringen.
Jetzt sagen aber alle Politiker jeden Tag, jede Nacht, auch Sonntagsreden, Subsidiaritätsprinzip, genau das wollen wir. Ne? Vor Ort die Aufgabe erledigen lassen, der Staat muss nicht. Aber gefühlt passiert genau das Gegenteil. Wie kriegen wir diesen Gegensatz wieder zusammen?
Das hat viel damit zu tun, dass wir uns die Subsidiarität ausschließlich vertikal in Richtung Europa denken. Also da sind wir ja ganz flott und sagen, Europa ist so böse. Ja, die setzen da immer was drauf. Faktisch macht Deutschland und hat Deutschland lange, lange Jahre das sogenannte Goldplating gemacht. Also wir haben uns nicht mit Regelungsstandards von Europa abgegeben, sondern haben immer noch eins draufgesetzt, wobei wir wieder beim zweiten Kulturmerkmal in Verbindung mit dem
Risikoaversion
und unserer Individualismus
waren. Ja. Ja, das ist großartig.
Also wie kommen wir da hin? Ich glaube, es ist einfach eine Grundüberlegung jetzt, dass wir nochmal stärker die kommunale Ebene in den Fokus nehmen müssen. Und es ist auch sehr spannend, wie wir die Verwaltung neu gestalten im Kontext der Digitalisierung. Also es wird ja immer wieder gesagt, wir müssten jetzt in der Verwaltungsreform Gemeindefusionen wieder verhandeln. Das sind viel zu viele kleine Gemeinden. Ich bin kein Fan von dieser Debatte. Wir haben gerade ein wunderschönes Projekt, Haslach im Kinzigtal mit 4 Umlandgemeinden. Das sind 17.000 Einwohner. Wir versuchen da jetzt in der Kommunal die internen Verwaltungsaufgaben neu zu organisieren. Die Lohnbuchhaltung, das Einwohnermeldeamt und. Und da können Sie durch die digitalen Lösungen wunderschöne Arbeitsprozesse effizienter und neu gestalten. Wenn Sie zum Beispiel dann im Ergebnis kommen beim Vergabewesen, kommen Sie insgesamt in diesen 5 Kommunen auf beispielsweise 2,7 Vollzeitäquivalente. Sie dort alle irgendwie, der eine hat 0,7, der andere 0,1. Wenn Sie das zusammenfassen und an einer Stelle bündeln, kommen Sie mit 2 Vollzeitäquivalenten aus. Und das Ganze dann noch digitalisiert, gestützt, bauen Sie nur noch 1 Vollzeitäquivalent.
Setzt aber voraus, dass die Kommunen bereit sind, ein bisschen Verantwortung abzugeben und vielleicht auch zu vertrauen, dass die Mitarbeiter, die ja wahrscheinlich dann im größten Rathaus dieses Verbandes sitzen, auch wirklich alle im Blick haben.
Ja, aber das ist nicht eine Zentralisierung zur größten Kommune.
Ja.
Haben wir gestern, hatten wir einen Workshop mit dem Bürgermeister. Das war sehr spannend. Da haben auch einige gesagt, ich übernehme gerne diese Aufgabe.
Ja, okay.
Gebe aber an den anderen dann die andere Aufgabe ab. Also wir bilden dann Schwerpunktaufgaben und das ist völlig klar. Dadurch sichere ich auch ein bestimmtes Aufgabenniveau, auch in einer sehr, sehr kleinen Kommune. Gemeinsam dann mit dem Bürgerbüro. Diese Anlaufstelle halte ich für wichtig und zentral auch in der digitalen Welt. Und das sind neue Modelle, da müssen wir uns auch so ein bisschen vielleicht von diesen alten, herkömmlichen Logiken trennen. Wir brauchen neue Denkweisen und deshalb wäre das eine Sache, Bündelung ist für mich das zentrale Argument, hat auch der Normenkontrollrat jetzt nochmal föderal ein sehr schönes Gutachten gemacht und ich sehe das kommunal und interkommunal eben auch. Shared Services wäre das Stichwort.
Interessanter Punkt. Es ist ja vorige Woche ein spannender Film der Industrie- und Bausteine-Erden-Verbandes präsentiert worden gegen Bürokratieabbau und die haben sich in ganz Europa, so wie Sie, für Ihr Buch Beispiele angesehen. Und was mich da fasziniert hat, da kam auch Boris Palmer vor, aber das allein war nicht spannend. Aber in Norwegen gibt es ein Portal, Altinn, wo man alles machen kann. Bauantrag, Führerschein, Steuererklärung, Baugenehmigung, Firmengründung, alles über ein Portal. Man kriegt sofort mitgeteilt, ja, den Schritt hast du noch, die Unterlagen brauchen wir noch. Und dann, und das ist noch interessanter, eine Behörde entscheidet sich, wir sind federführend und klären dies mit allen anderen Behörden. Das heißt, ne, also digitaler, einfacher Zugang, alles in einem System rein, einer übernimmt die Verantwortung und du hast dann in 2-3 Wochen deine Genehmigung. Was müsste passieren, dass wir sowas auch kriegen?
Mut. Einfach mal probieren. Ja, das möchte ich sagen. Und das ist das, was in diesem Pilotprojekt jetzt machen, dein Haslach. Wir versuchen das jetzt nicht. Ganz viele Aufgaben, wir haben gesagt gestern, die Bürgermeister einigen sich jetzt nochmal auf 4, 5 Aufgaben.
Ja.
Und die gehen wir mal experimentell an. Und eine Idee war, das Einwohnermeldeamt einfach mal von allen 5 zusammen zu erfassen. Und dann ein ERP-System drunter zu legen. Das heißt, ich bündle alle Daten dieser Bewohner. Und da kann ich alle Verwaltungsprozesse ansteuern auf diese zentrale Datenbank. Und ich muss nicht jedes Mal den Bürger wieder bitten, wie heißt du, gib bitte an, wann du geboren bist, deine Adresse, deine Steuernummer etc. Das ist natürlich eine Frage, die wir datenschutzrechtlich noch klären müssen. Aber wenn das technisch gelöst wird, hätten Sie von allen Bürgerinnen und Bürgern dieser 5 Kommunen 17.000 einen einheitlichen Datensatz und dann könnten Sie die Prozesse optimieren. Und das wäre genau das, wie in Norwegen so ein bisschen bündeln und dann können wir Aufgabenschwerpunkte bilden.
Also eigentlich ist die Botschaft, mal anfangen, mal Mut haben, was probieren mit einzelnen Themen und dann kann man sagen, kann man nach und nach immer mehr Themen dazu nehmen. Ne? Also irgendwann haben Sie ein Portal, wo eben alles drin ist. Ja,
ja und dann haben wir vielleicht, also wir haben jetzt, glaube ich, 15 Aufgaben identifiziert. Wenn Sie dann 5 in Angriff nehmen, bei einer geht es nicht, aber bei vielen geht es vielleicht. Ja. Und dann kann man sich überlegen, wie kriegt man es bei den anderen auch noch hin. Und das Interessante gestern bei diesem Workshop war, wir haben eben nicht rechtliche Strukturen, Finanzierungsmöglichkeiten, all diese Hindernisfaktoren, haben wir nicht diskutiert, sondern welche Aufgaben wollen wir, wie packen wir es an? Und das ist jetzt in der zweiten Phase. Wenn wir die Aufgaben genannt bekommen, werden wir in der Hochschule Kehl mit Professoren dann 2 Konzepte ausarbeiten, ein Zentralmodell, dass wir vielleicht die Verwaltungsgemeinschaft aufwerten und die Aufgaben dort bündeln. Oder eben dezentrale Schwerpunkte bilden. Und das werden wir mal durchrechnen. Und es wird ein hochinteressantes Pilotprojekt. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Kommunen, gerade kleinere Kommunen in Baden-Württemberg, davon auch lernen können.
Weil, wie Sie sagen, das Thema Gemeindefusion ist ja ein ernsthaftes. Ne? Wir haben tatsächlich zwar nicht so viele Bayern, die haben, glaube ich, nochmal doppelt so viele Kommunen wie wir. Da hat man in den 70er Jahren nicht so konsequent eingemeindet. Aber wir haben natürlich schon viele Kommunen hier in Baden-Württemberg, die sehr klein sind, die teilweise sich schwer können, überhaupt Bürgermeister oder qualifiziertes Personal zu finden, ne? Für Finanzen, für die klassischen Verwaltungstätigkeiten. Das heißt, das Kinzigtal könnte da schon ein bisschen Vorbild werden, wenn man sagen will, wir wollen die Eigenständigkeit, vielleicht die kulturelle, politische Eigenständigkeit erhalten, aber so könnte es gehen.
Hat auch viel mit Sicherung von Demokratie zu tun. Ich glaube, das ist auch in der Staatsmodernisierungsdebatte noch viel zu wenig thematisiert, dass das Ganze von unten nach oben beginnt. Jetzt hat so ein Gehirnforscher rausgekriegt, dass wir als Menschen sowieso immer lieber von unserem Gehirn negative Informationen aufnehmen, Gefahren aufnehmen, die viel stärker bei uns ankommen. Habe ich auch so einen Eindruck, ja genau, wenn ich mir die Nachrichtenlage angucke, ist es alles ganz schlimm. Positive Ansätze können wir ganz sicher auf der kommunalen Ebene entwickeln. Aber wir müssen halt den Mut haben, das mal anzugehen. Wir müssen auch die Möglichkeitsräume geschaffen bekommen von der Landespolitik. Und da bin ich jetzt optimistisch. Ich bin sowieso ein sehr optimistischer Mensch.
Das hilft immer, ja.
Das hilft immer. Und ich bin da sehr optimistisch, dass jetzt in der neuen Legislatur mit den Ansätzen da vielleicht das ein oder andere passieren. Wir müssen es auf jeden Fall angehen.
Schauen wir da nochmal genauer hin. Also, wir haben ja schon in der vergangenen Legislaturperiode erste Ansätze gesehen, die sogenannte Entlastungsallianz. Wir haben sowas wie ein Regelungserprobungsgesetz. Das heißt, die Kommune darf auch mal vorschlagen, ich lasse mal eine Vorschrift einfach weg, ne, und probiere mal, was passiert. Vielleicht geht es ja ohne. Wir haben auch tatsächlich die Genehmigungsfiktion, die da heißt, wenn der Bauantrag in 3 Monaten nicht genehmigt wurde, ist er automatisch genehmigt, also nötigt Verwaltungen zu einer gewissen Konzentration auf die wirklich wichtigen Fälle, aber das reicht noch nicht. Jetzt sagt es Grün-Schwarz, die wahrscheinlich kommende Landesregierung, wir wollen diese Genehmigungsfiktion auf alle Bereiche ausweiten. Ja, und wir wollen alle Berichtspflichten weglassen, das nennt sich Effizienzgesetz. Wir wollen Firmengründungen in 48 Stunden und es soll weniger Landesbeamte oder links weniger Mitarbeiter in der Verwaltung geben. Was sagen Sie als derjenige, der die Verwaltungsmitarbeiter von morgen ausbildet? Ist es der richtige Ansatz? Reicht das oder geht das nicht weit genug?
Das ist sicherlich der genau richtige Ansatz. Das ist toll und ich kann das nur begrüßen. Ich würde nur sagen, es bitte auch tun und möglichst viele Experimentierräume ermöglichen, umsetzen. Was mir ein bisschen fehlt, ist das, was man, klingt ein bisschen verschraubt, evidenzbasierte Politikentwicklung nennt. Also wo glaube ich, noch viel Innovationsbedarf besteht. Und das ist übrigens auch ein Ergebnis dieser europaweiten Analysen, die ich gemacht habe. Es gibt einen Trend, tatsächlich Aufgaben sehr viel stärker integrativ wahrzunehmen. die klassischen Ressort-Sektoralitäten und Finalitäten zu überwinden. Mhm. Und dabei auch beim Gesetzes, bei der Gesetzesplanung bereits sehr viel stärker Evidenz auch über mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen zu sammeln. Also dieser evidenzbasierte Politikansatz, das ist das, was man vielleicht noch ergänzen könnte, sodass ich auch mir vorher viel stärker noch Handlungsalternativen plausibilisiere, aber bitte mit den Zielgruppen, dass da auch Kommune mit dabei sind. Also ich weiß, zu Beginn, als der IT-Planungsrat auf Bundesebene installiert worden, waren keine Kommunen dabei. Das ist ein Unding. Ja, und manchmal scheint mir es auch so, dass wir oft noch ein bisschen so ein administratives, ministerielles Blackbox-Denken haben. Mhm. Da haben wir die etablierten Beteiligungsverfahren, aber wie wirken sich verschiedene Handlungsalternativen aus? Das kann man übrigens in Brüssel lernen. Ich bin da 15 Jahre Trainer gewesen für Impact Assessment. Mhm. Und habe einmal im Monat die Generaldirektion, also die zuständigen Referatsleitungen, geschult, wie man Folgewirkungen antizipiert. Mhm. Auf dieser Grundlage dann tatsächlich plausibel belegen kann, dass das der beste Ansatz ist. Es ist in Brüssel sehr schwierig. Da gibt es mehr Lobbyisten als Parlamentarier. Also es ist ein sehr intransparenter Bereich in Brüssel. Aber hier im Land, wenn wir die strategischen Innovationsfelder definiert haben, mal zu überlegen, was sind hier jetzt die Handlungsansätze, die wir brauchen, was sind die richtigen Modelle, die wir Ansätze, die wir brauchen, Förderinstrumente, Rechtsgrundlagen, Finalprogrammierungen, dann meine ich, in Verbindung mit dem, was Sie genannt haben, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
Weil das ist ja auch die Schwierigkeit, ne? Wir bauen ja Bürokratie ab, aber Herr Kretschmann, unser noch Ministerpräsident, hat ja auch mal gesagt, das ist wie ein Brombeergestrüpp, ne? Sie machen zwei Stränke weg und dann wachsen aber 10 nach, weil natürlich auch ständig neue Gesetze erlassen werden. Und wenn die auch maximal kompliziert oder eben nicht final programmiert, sondern konditional programmiert sind, also wieder extrem ausführlich sind, dann können Sie noch so viel abbauen an Bürokratie. Es kommt ja ständig was Neues hinzu.
Ja, ich meine, letztendlich gibt es eine ganz radikale Frage. Ja. What change did you make, heißt das auf Englisch. Also was haben Sie denn wirklich bewirkt damit? Und mir scheint es im Vergleich zu anderen Ländern, dass bei uns diese Evaluationskultur eine sehr statische ist. Wir müssen viel mehr ex ante evaluieren, viel mehr Lernschleifen einbauen, nochmal ehrlich reflektieren, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und das eben stärker bei der Planung von neuen Gesetzes und vor allen Dingen auch Förderprogrammen zu überlegen. Da gefällt mir das Stichwort Abbau des Förderdschungels. Ich musste schmunzeln, war mal Unternehmensberater, vor 15 Jahren hatte ich mal ein Förderprogramm-Controlling dem Land angeboten, das haben wir dann nicht gemacht. Irgendwann las ich jetzt mal vom, glaube ich, Vorsitzenden des Normkontrollrats, niemand in Baden-Württemberg wisse eigentlich, wer welche Zielgruppe mit welchen Fördermitteln beglückt wird.
Das war die Geschichte mit den 170 Förderprogrammen, wo nicht mal klar war, wie hoch ist die Zahl und man eine KI ansetzen musste, um herauszufinden, wie viel Förderprogramm haben wir eigentlich?
So, und das ist natürlich wie mit der Deregulierung. Also ich hatte mal, mein Chef an der Universität in Speyer war Professor König, der war bei Helmut Kohl eine Zeit lang verantwortlich für die Deregulierung. Da sagte Herr Beck, da war die Tinte unterm Referentenentwurf noch nicht trocken, da kam schon der Anruf desjenigen Lobbyistenverbandes, der von der Regulierung profitiert. Ja, und man muss ja mal einen Blick in die Wirtschaft blicken, da haben wir viele tausende Regulierungen. Wir reden immer nur von den staatlichen Regulierungen. Die Wirtschaft selbst gibt sich freiwillig die berühmten DIN-Normen nochmal, also mindestens so viele, wenn nicht sogar mehr Regelungen. Also Regulierung an sich ist nicht schlecht. Sie muss halt nur wirkungsorientiert, bedarfsorientiert gestaltet sein. Und wenn sie nicht mehr notwendig ist, muss sie abgebaut werden. Und wenn sie abgebaut wird, dann muss auch die Verwaltungskapazität, die sie aufrechterhält, abgebaut werden, damit Verwaltung sich nicht selbst beschäftigt.
Mhm. Ich will mal noch ein Thema anschneiden, das uns ja alle beschäftigt, nämlich die künstliche Intelligenz. Na, da sagt man ja immer, wir haben zwei Wellen in der Verwaltung. Das eine wird die Pensionierungswelle der Babyboomer sein, aber gleichzeitig wird es natürlich auch weniger Geld vorhanden haben, um neue Stellen zu schaffen. Und die künstliche Intelligenz könnte das vielleicht lösen. Glauben Sie, dass künstliche Intelligenz unser Verwaltungsfachkräftemangel, aber auch unsere Komplexität lösen kann?
Also das ist ein zweischneidiges Schwert natürlich. Ich glaube schon, dass da Riesenpotenziale sind. Das merken Sie ja selbst, wenn Sie Reden schreiben, wenn Sie Texte mal zusammenfassen. Das sind ganz tolle Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Baden-Württemberg hat ja auch selbst dort entsprechende digitale Lösungen entwickelt. Am Ende des Tages müssen wir aber sicherstellen, dass der Mensch immer so eine Nasenlänge voraus ist. Und das ist insbesondere jetzt für unsere Ausbildung an unserer Hochschule ein Riesenthema. Wir werden in Zukunft beides machen müssen. Wir werden sowohl die nötige Fachkompetenz weitervermitteln müssen, aber auch den Umgang mit KI, kritischer Umgang mit KI und lösungsorientierter Umgang mit KI. Und wir sind jetzt gerade dabei mit dem Landrat Ernie, sind wir im Gespräch. Wir wollen ein Reallabor mit dem Ortenaukreis einrichten, KI in der öffentlichen Verwaltung, wo wir mal schauen, welche Rolle spielt die jetzt schon in der Verwaltung, im Landratsamt, was heißt das für uns in der Ausbildung und umgekehrt. Da verspreche ich mir schon einiges davon, aber wir sind eine sehr kleine, sehr arme Hochschule. Wenn wir irgendwann mal das realisieren sollen, was wir eigentlich wollen, nämlich, dass Studierende bereits in ihrer Ausbildung im Studium eine digitale Verwaltung vorgelebt bekommen, dann müsste ich, und das ist ein kleiner Hinweis in Richtung Landespolitik, da müssten wir ein bisschen investieren, dass wir tatsächlich auch digital funktionale Verwaltungshochschulen in Ludwigsburg und in Kehl haben. Das darf ich an der Stelle für beide Hochschulen sagen.
Das war ein freundlicher Hinweis an Herrn Beyers, den Finanzminister, und Frau Olschowski, die wahrscheinlich auch Wissenschaftsministerin bleibt.
Es war eher ein Hinweis in Richtung Innenministerium und Digitalisierungsstrategie.
Stimmt.
Weil wenn Sie die Verwaltung digitalisieren wollen, müssen Sie mit der Ausbildung beginnen. Und unsere Verwaltungsstudierende tragen immer noch die VSV, Vorschriftensammlung Verwaltung, in drei dicken Bänden durch den Flur. Ich finde das beeindruckend, denn das ist ein Beitrag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, aber kein Beitrag zur Verwaltungspolitik.
In der Tat, ja.
Ja, also, und da war Minister Strobel mal sehr erstaunt, als ich ihm das gezeigt hatte, der war ganz schockiert. Aber wir haben seitdem auch überlegt, wie kann man das umsetzen? Und da brauchen wir halt Investitionen, dass wir eine, ich sag mal, datenschutzkonforme und sicherheitskonforme IT-Infrastruktur bieten können. Dann bringen die Studierenden ihr own Device und können dann sogar digitale Klausuren schreiben.
Haben Sie denn schon konkrete Anwendungsbeispiele für KI auch in der praktischen Verwaltung oder bei dem, was Sie den Studenten beibringen?
Also wir müssen gucken, dass da jetzt keine Eigendynamik entsteht. Ja. Wir stellen fest, Studierende sind nämlich clever. Wir stellen fest, dass Hausarbeiten, Büroseminararbeiten alle KI generiert sind. Jetzt kamen schon sehr kluge Professoren auf die Idee, ja, wir können die ja auch mit KI korrigieren lassen. Und das ist ein Punkt, das können wir nicht machen. Also es wird was produziert von KI und dann korrigiert die KI das. Wir sind jetzt deshalb dran mit dem Land, und da gibt es tolle Initiativen, auch vom Wissenschaftsministerium gefördert, wo wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften versuchen, eigene KI-Tools eben für die Lehre zu entwickeln. Aber wir sind da erst am Anfang und die Entwicklung ist gigantisch. Wenn ich mir allein die Kostenexplosion von digitalen Medien in unserer Bibliothek anschaue, unser Bibliothekar kam kürzlich ganz aufgeregt, da sind teilweise bei juristischen Online-Medien Kostensteigerungen von bis zu 400% da, ne? Weil die es für die Großkanzleien eben Preise gestalten, da läuft alles digital. Wir kommen da auch nicht mit. Das vergisst man manchmal. Ich will gern unsere Bibliothek erhalten und neue Lernräume und Lehrräume schaffen.
Naja. Also es ist nicht so einfach, ne? Und da sagt immer, KI kostet kein Geld. Nein, nein, natürlich müssen Sie für alle Lizenzen auch Geld zahlen. Also muss jemand ganz genau machen, was mache ich mit KI und nicht. Und wahrscheinlich gilt, wie in allen Berufen, übrigens auch bei Journalisten, am Ende brauchen Sie doch einen Menschen, der A, mit anderen Menschen spricht und auch natürlich eine vernunftgeleitete Entscheidung trifft. Ne? Also das wird immer bleiben.
Ja, und wir müssen aufpassen. Also schon die sozialen Medien führen ja so ein bisschen dazu, dass man sich's bequem macht. KI macht sich's dann noch bequemer. Jetzt nicht nur die deutsche Verwaltungskultur, der Mensch an sich neigt zur Bequemlichkeit und dafür lernen wir halt irgendwann das Denken. Und das gibt aber jetzt für uns, auch für Hochschulen, tatsächlich eine ganz neue Herausforderung. Wir müssen ganz andere Formen des Lehrens und Lernens nochmal entwickeln, dass wir die Geschmeidigkeit, die wir von der öffentlichen Verwaltung erwarten, bereits in den Köpfen beginnen.
Jetzt will ich nochmal zu diesem großartigen Buch zurückkommen, das hier schon einen Ehrenplatz hier hat, unsere Staatsanzeiger-Redaktion. Also das schreibt man ja nicht nebenbei, vorsichtig gesagt. Ne? Wie ist denn die Idee gekommen, das zu schreiben und wann haben Sie das alles gemacht?
Also weil ich das gemacht habe, als das Buch dann gedruckt auf meinem Schreibtisch lag, war ich auch erschlagen. Also es war ein längerer Prozess. Das begann 2022, da hatte ich die Idee. Also eigentlich hatte ich schon als aktiver Professor noch vor meiner Wahl zum Rektor mit den Grundideen mal begonnen. Okay. Das Thema ist ja immer, wie kommt man an die Wirklichkeit ran? Wie kriegt man die Praxisbeispiele? Und da hatte ich das große Glück, dass ich im Europarat von der deutschen Delegation des dortigen Governance-Ausschusses unterstützt wurde und dann eine europaweite Umfrage, eine europaratsweite Umfrage gemacht habe bei 47 Staaten. Den konnte ich meinen Katalog, Fragekatalog schicken und die schickten mir ihre ganzen Modernisierungsbeispiele. Das war so die staatliche Makroebene. Und dann haben die kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg mich auch ganz toll unterstützt. Und dadurch finden sich in dem Buch auf der Mikroebene, also der organisatorischen Einzelebene, sehr viele Beispiele aus Baden-Württemberg. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen was Lokalpatriotisches loswerden, weil Sie vorhin fragten, wie cool sind wir in Baden-Württemberg mit der Verwaltung. Dieses Buch trifft auf riesengroße Resonanz in anderen Bundesländern.
Aha.
Also offensichtlich ist das, was wir in Baden-Württemberg tun, in der Praxis, das, was wir an den Hochschulen lehren, so schlecht nicht. Ich bin da einigermaßen stolz auf dieses Feedback, weil es schließt an das an, was wir bei der Gründung der Verwaltungshochschulen auch schon beobachtet hatten. In Baden-Württemberg wurden die Verwaltungshochschulen erfunden und die anderen haben es nachgemacht. Also das ist für mich so ein kleines Beispiel, da bin ich sehr stolz drauf. Und wenn ich es geschrieben habe, in jeder freien Minute, in jedem Urlaub. Und ich habe in unserem letzten, das war 25 im Sommerurlaub, zwei Wochen lang in Griechenland, bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, bis dann die Familie um 10 den ersten Kaffee trank, hatte ich 5 Stunden schon korrigiert.
Respekt.
Ja, ja. Also es war sehr viel Eigendisziplin, aber es hat einfach auch wirklich Spaß gemacht, denn ich wollte das Buch schreiben, was ich nirgends gefunden habe.
Ja. Das ist großartig, das ist wie Porsche den Wagen erfunden hat, hier nicht fahren konnte. So haben sie jetzt ein Buch geschrieben, das einer geschrieben hat. Oh je. Aber ich habe mal schon ein bisschen reingeschaut. Ich gebe zu, ich bin auch nicht ganz durch. Ne? Aber immer wieder, es gibt ja wieder einzelne Kapitel, wo es auch um praktische Beispiele aus Baden-Württemberg kommt. Sowas lesen wir natürlich hier mit besonderem Interesse. Und Sie haben schon angedeutet, da sehen Sie ganz viel Innovatives. Also wir sind vielleicht dann in manchen Beispielen, Kommunen schon viel weiter, als man so manchmal denkt.
Ja, also ich habe mal, bevor ich das Buch schrieb, eine Idee für ein Forschungsprojekt gehabt. Das hätte ich gern stille Verwaltungsmodernisierung genannt. Mhm. Und das ist das, was im Gegensatz ist zu dieser lauten, normativen Verwaltungsmodernisierung, die Sie auf Kongressen hören. Was wir alles tun sollten, wo der Trend hingeht und, und. Da verdienen viele Leute viel Geld, viele Unternehmensberater viel Geld. Da werden viele Bücher geschrieben. Normativ ist das alles klar. Und die schleichende Verwaltungs-, die stille Verwaltungsmodernisierung, das ist das, was jeden Tag so an kleiner Innovationsleistung, an Anpassung von Prozessen, an neuen Bereichen im Personalgewinnungs-, bei der Personalgewinnung, bei der Aufgabenwahrnehmung, was da so still passiert. Und Verwaltung, davon bin ich überzeugt, ist eben kein statisches, sondern ein entwicklungsorientiertes System. Und das kommt in dem Buch sehr gut raus. Und vielleicht kann man sogar mal eine Staatsanzeigerserie machen. Also Sie greifen so ein paar Beispiele mal auf und gucken mal, was ich da 22, 23 erhoben habe.
Absolut, ja.
Und wo die jetzt stehen.
Das haben wir vor, deswegen lesen wir schon fleißig immer diese praktischen Kapitel. Ja. Ich habe schon in der Redaktion ein paar Aufgaben vergeben. Ne? Tatsächlich, sehr spannend.
Wie Landkreis Göppingen, also ein Beispiel.
Ja, unbedingt.
Aufgaben kriege ich ja. Wunderbar, methodisch, sehr intelligent und auch intelligentes Sparen. Das ist richtig, richtig toll gemacht. Mhm. Das könnten Sie mal so auf 5 Seiten beschrieben. Das wäre wirklich so ein Beispiel.
Super, also ich sehe, da werden wir noch einige Blicke reinwerfen. Vielleicht noch abschließend ein paar Worte zu Ihrer Hochschule. Sie bilden ja die Verwaltungsangestellten von morgen aus. Ne? Also Sie sind ja sozusagen die Zukunft unserer Verwaltung. Sehen Sie schon ein bisschen vorbeugend. Sagen Sie vielleicht noch ein paar interessante Projekte, die gerade in der Hochschule laufen. Was ist denn da so das spannende, innovative, neue bei Ihnen gerade?
Ja, also wir sind dabei, unser Versprechen einzulösen, den Aufwuchs auf 1.000 Studienplätze zu realisieren. Mhm. Wir wollen jetzt gucken, dass wir tatsächlich auch unser Einführungspraktikum, dass wir genügend Plätze fürs Einführungspraktikum gewinnen. Mhm. Das ist im Moment nicht ganz so einfach, aber das ist schon mal einfach quantitativ ein großer Schritt nach vorne. Und dann müssen wir und werden wir auch das ganze Thema Digitalisierung weiter voranbreiten. Und zwar nicht nur im digitalen Verwaltungsmanagement-Studiengang, sondern eben auch in der Breite des BPM, meine ich, müssen wir das vorantreiben. Wir haben dafür beim Wissenschaftsministerium einen Antrag gestellt für eine sogenannte Transformationsprofessur. Das ist so ein Instrument, mit dem die Hochschulen neue Wege ausprobieren können. Und ich hoffe sehr, dass wir da vom Ministerium auch einen Zuschlag bekommen.
Mhm.
Wird uns erlauben, die Digitalisierung vor die Klammer unserer Lehre zu ziehen, dass wir die Digitalisierung durch alle Fachmodule hindurchbringen.
spannend. Ne? Also da passiert ganz viel. Und ich glaube, die jungen Leute fordern das auch ein. Ne? Die wollen ja, die kommen ja aus einer anderen Welt, die wollen natürlich auch modern arbeiten, oder?
Ja, also das ist wirklich so ein Thema. Also wir haben ja durch den Datenschutz jetzt die Möglichkeit einer digitalen Klausureinsichtnahme. Wir schreiben die Klausuren alle noch händisch, die werden da anschließend getackert, gehen ins Archiv und wenn es eine digitale Klausureinsichtnahme-Frage kommt, ja, dann muss der Sachbearbeiter den Ordner rausholen, das Aufklappen, das Ding rausziehen, das Einscannen, also fürchterlich und das kriegen Studierende mit. Ich war vorgestern bei einer sehr innovativen Bürgermeisterin im Schwarzwald, Lauf, 4000 Einwohner und die hat mir dann zu schmunzeln gesagt, Herr Beck, aber eins möchte ich Ihnen noch mitgeben, das Image Ihrer Verwaltungshochschule ist schon noch sehr papierlastig. Und das ist in der Tat so, und ich kann nur in alle Richtungen, vielleicht hilft der Podcast ein bisschen, in Richtung Ministerien, Kommunalverbände, nochmal sagen, unterstützt uns bei diesem Weg der Digitalisierung. Wir müssen da ein bisschen was investieren. So alleine schaffen wir es nicht.
Mhm, super. Das ist schon ein perfektes Schlusswort. Herr Beck, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Das ist ernst gemeint. Wir machen das gerne mal wieder. Kommen Sie gerne mal
wieder.
Toll, dass Sie im Podcast waren. Hat richtig Spaß gemacht.
Herzlichen Dank, Herr Bukowski, und wie immer, mir macht es immer Spaß mit dem Staatsanzeiger.
Das freut uns.
Gebe ich gerne zurück.
Wunderbar, wir kommen auch gerne mal vorbei. Noch für Sie, liebe Hörerinnen, schauen Sie auch gerne vorbei bei www.staatsanzeiger.de oder auf Social Media. Wir sind überall vertreten und ganz neu das Web-Abo für 9,90 Euro im Monat können Sie uns auch im Web lesen. Von daher bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.